Bernd Eichinger ist tot. Der deutsche Film verliert seinen größten Visionär.
HR3-Thema der Woche.
In Bärbel Schäfer live.
Professor Haag Bohm ist Drehbuchautor, Schauspieler, Regisseur, Produzent und wie Bernd Eichinger Mitbegründer der Deutschen Filmakademie. Der gehört er nach wie vor an und vor allen Dingen war er seit vielen Jahren, seit 40 Jahren, ein enger Freund von Bernd Eichinger. Guten Morgen, Haag Bohm.
Guten Morgen.
Nun, was würden Sie denn sagen? Er ist ja letztes Jahr mit dem Deutschen Filmpreis für sein Lebenswerk geehrt worden. Anfang der Woche ist er verstorben. Die Deutsche Filmakademie hat ihn ausgezeichnet für ganz besondere Lebensleistungen. Was glauben Sie, was ist seine größte künstlerische Leistung?
Ja, die größte künstlerische Leistung ist eigentlich sein Lebenswerk insgesamt. Denn er hat ja von Anbeginn Filme gemacht, in denen er wohl als einziger in dieser Art und Weise nach dem Kriege versucht hat, seine eigenen Ansprüche und das Unterhaltungsbedürfnis der Zuschauer miteinander zu verketten. Und das ist ja niemandem so gelungen wie ihm. Das fing schon an, als er mit Günter Rohrbach und anderen zusammen am Boot gearbeitet hat. Dann Christiane F., die unendliche Geschichte. Ich will jetzt seine Filmografie nicht runterbeten. Aber diese Gleichzeitigkeit anzuerkennen, dass das Kino ein Massenmedium ist, das Kino eben das Gegenteil ist von einem Gedichtband, der bei Suhrkamp rauskommt und man sich freut, wenn da 3000 Stück verkauft sind. Kino ist eben ein völlig anderes Kulturphänomen und das hat keiner so begriffen wie er. Bei uns war es eben nicht selbstverständlich und das hat sicher etwas damit zu tun, dass es keine andere Kultur gibt mit dieser scharfen Grenze zwischen dem, was Unterhaltung ist, und dem, was Ernst und Kunst und für die Elite überhaupt unverzichtbar zu sein scheint. Und das Kino hat das überwunden in anderen Kulturen. Bernd hat das als erster wirklich, das war sein Leben. Das war sein Leben und da ist er auch großartig erfolgreich gewesen.
Welche Eigenschaften muss man denn mitbringen als Produzent auf dem nationalen und auch auf dem internationalen Markt, um eben Projekte langfristig auch durchzusetzen, um da so erfolgreich zu sein?
Also er hatte eine Eigenschaft, die wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und das war eine ganz große Sensibilität, Zärtlichkeit, Empfindlichkeit, Empfindsamkeit, Stoffen gegenüber, Menschen gegenüber. Er war auch ein hochemotionaler Mensch, sehr empathisch, also dass er sich hineinfühlen konnte in andere. Das ist, glaube ich, eine entscheidende Voraussetzung. Er hatte die Fähigkeit, sich Filme vorzustellen, wenn er auch nur die Inhaltsangabe eines Buches gelesen hatte. Er hat wirklich Filme sehen können, die es noch nicht gab.
Ist das eine Begabung oder ja, kann man sich das auch im Laufe der Jahre mit der Erfahrung, die er ja auch hatte, aneignen?
Also man braucht eine Begabung, aber man muss die Disziplin haben, dann auch alles zu lernen. Bernd hat sich ja zum Teil 2-3 Filme am Tag angeguckt. Er hatte nachher das Glück, dass er in der Konstantin eine eigene Vorführung hatte, aber schon als wir uns kennenlernten, war er im Filmmuseum in München, in der Filmhochschule wurden ständig Filme gezeigt. Die Schule für ihn war Filme angucken, Filme angucken, Filme angucken.
Stört Sie diese Schere zwischen dem vielleicht öffentlichen Bild und seiner Arbeitsweise, die ja sehr intensiv, sehr, sehr leidenschaftlich, sehr nah am Produkt ist und bei dem Öffentlichen bleibt ja häufig dann das Bild des Machos, der Turnschuhproduzent. Gibt es da eine Schere zwischen diesen beiden Feldern?
Ja, auf den ersten Blick würde man sagen, das stört mich. Aber während ich eben zuhörte und dabei nachdachte, habe ich gedacht, das sind die zwei Seiten der Medaille. Wenn du Filme machen willst und wenn du so wie Bernd Filme machen willst, die auch wirklich großes Publikum erreichen, dann veröffentlichst du dich selbst auch in großem Maße und du bist dann selbst auch, du inszenierst dich auch. Und ich glaube, das kann man nicht wirklich voneinander trennen und man kann auch nicht auf die Gala böse sein, wenn die Gala das aufnimmt und wiederum Bernd hat dann auch mitgespielt natürlich. Mhm. Ich glaube, das gehört dazu. Ich habe mit ihm mehrere Filme gemacht und ich kenne ihn als Produzenten und ich bin mit ihm befreundet gewesen. Und dieser Freund, ja, das ist meine persönliche Geschichte und Sie merken auch, dass ich so ein Zittern in der Stimme kriege jetzt. Ja, der Freund ist einfach so, das war ein Schock, dass der ist 10 Jahre jünger als ich und so ein Draufgänger und war völlig unvorstellbar. Also unvorstellbar. Mich rief Hermann Weigel an, mit dem ich jetzt auch zu seinen Ängsten gehört und sagte, ruf dich dein Freund an, Bernd ist tot. Und ich konnte irgendwie eine Minute lang nicht mehr reden. Aber das ist was anderes. Wir reden ja im Augenblick
über ihn als Produzenten. Wie haben Sie ihn denn als Produzenten erlebt?
Ja, auch, glaube ich, völlig anders als manches in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Er war wenigstens für mich jemand, der immer sich zurückhielt. Nur wenn ich in Zweifel war, wenn er gemerkt hat, dass ich gezögert habe, dann war er neben mir und hat auch von mir verlangt, dass ich das mit ihm jetzt diskutiere. Er wird sicher mit Uli Edel oder mit anderen Regisseuren eine andere Beziehung gehabt haben. Er war 21, als ich ihn kennenlernte und ich war 10 Jahre älter als er. Da etabliert sich natürlich so ein Verhältnis. Aber wenn ich im Zweifel war, dann war er da. Ich habe ihn auch oft gefragt. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal anrief und sagte, Bernd, da kommt eine Gewitterwolke hoch und jetzt habe ich nur noch die Blende. Jetzt weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, dreh. Ja? Und hat dann in Kauf genommen, dass wir das Material wegschmeißen mussten. Er war ein Mann, um noch eine Eigenschaft zu erwähnen, er war ein Mann, eben der dann schnelle Entschlüsse fassen konnte. Also so wie ein großer Kapitän auf einem Segelschiff, der dem Wetter ausgesetzt ist, der muss Entscheidungen treffen. Und dann muss er zu den Entscheidungen stehen.
Auch stehen. Das ist dann ja auch das häufig Schwierige. Und wenn das jemand kann, ist das wirklich in der Tat eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft. Nun ist ja die Trauer um Bernd Aichinger nicht nur etwas, was die Filmprofis und die Filmbranche umfasst. Erstaunt Sie das, was in den letzten Tagen so an Reaktionen da sind?
Ja. Also ja,
berührt Sie das?
Ja, also es freut mich ungemein. Meine Frau, als ich diese Nachricht bekam und ich habe nun nah am Wasser gebaut und da hat mich meine Frau getröstet und hat gesagt, jetzt musst du mal zurückschauen und das waren doch tolle 40 Jahre, die du mit ihm erlebt hast und ich habe, wie gesagt, eben auch das Glück gehabt, dass ich mit ihm Filme machen konnte. Ich glaube, das ist die richtige Haltung, dass man jetzt schaut und sieht, was er in der Welt bewirkt hat und das ist ja offensichtlich ungeheuerlich viel mehr, als wir in unserer kleinen Hütte geahnt haben.
Hagboom, ich wünsche Ihnen für die nächste Zeit der Trauer einfach, dass Sie von Menschen umgeben sind, die Sie lieben, die Sie in den Arm nehmen und wo Sie weinen können um einen Freund.
Danke Ihnen.
Danke Ihnen.
Adieu.
Adieu. Bernd Aichinger ist Anfang der Woche gestorben. Ich bin jetzt im Gespräch mit der Kollegin, Weggefährtin und sehr erfolgreichen deutschen Produzentin Regina Ziegler. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Ziegler. Ja, viele aus der Filmbranche haben ja am Dienstag auf den plötzlichen Tod Bernd Aichingers geradezu schockiert reagiert. Wie erging es Ihnen?
Das war natürlich schon eine schwere, schwierige und wirklich, ja, wie eine Bombe, kann man sagen. Wir waren bei der Diva-Preisverleihung und es war so ein Gerücht und keiner wollte es glauben und es war auch große Betroffenheit. Natürlich ist es immer ein ganz großes Problem, wenn jemand, der mitten im Leben steht, der 61 Jahre ist, auf einmal nicht mehr da ist und so eine Nachricht zu verarbeiten, das hat die Branche uns alle sehr schwer getroffen.
Nun, wenn man sich die Nachrufe anschaut, dann galt er ja als das Genie des deutschen Kinos. Was glauben Sie denn, hat seine Arbeit ausgezeichnet?
Also ich habe Bernd Aichinger kennengelernt, da war ich gerade selbstständig. Er kam zu mir ins Büro, er war so eine zweite Hälfte der 20, also 27 Jahre ungefähr und sagte, ich will auch Produzent werden und ich will ein Produzent werden, der bestimmt, der den Regisseuren sagt, was sie machen sollen. Und das ist sicher etwas, was ihn ausgemacht hat. Er war jemand, ein Mann der Gegensätze. Er konnte sehr charmant sein, er konnte auch sehr ruppig sein, er konnte auch sehr schüchtern sein und sehr protzig, aber er liebte die Gegensätze und er liebte ihre Reibung. Und das hieß bei ihm, er war immer bei der Sache, dem großen Kino.
Und da, ja.
Ich will jetzt nicht hier allein unterhalten.
Nein, das überhaupt nicht. Es ist ja auch nochmal ganz spannend zu wissen, weil man ja häufig eben auch denkt, künstlerisch schaffende Menschen und das ist ja bei Ihnen als Produzentin auch so. Sie stehen unter einem enormen Druck. Also für die Öffentlichkeit muss es ein Erfolg werden, es muss ein finanzieller Erfolg werden. Es geht immer um viel Geld, dass man da sicherlich auch manchmal eine wilde, eine harsche, eine unberechenbare Seite eben auch als Produzent haben muss. Gehört das mit dazu?
Das gehört ganz sicher mit dazu und bei Bernd war es auch so, ich meine, er hat ja, wir werden ja alle älter und Bernd ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr viel ruhiger geworden. Er hat ja auch seine wunderbare Ehefrau und seine Tochter, Sie hat zu einer Familie gefunden. Das macht ja auch eine ganze Menge aus. Aber es kam früher schon mal vor und es passierte dann auch manchmal, dass nachts Teller flogen, dass man dachte, was ist denn jetzt los? Und Bernd war voll in seinem Element. Also er hat sein Leben voll ausgelebt und ich denke, das ist sicher eine andere Seite dieses Erfolgszwangs und dieses Druckes. Bernd wollte immer Qualität und viele Zuschauer. Das hat er geschafft und das muss man sagen, da gibt es keinen anderen wie ihn in Deutschland.
Warum, was macht ihn denn so einzigartig, Frau Ziegler? Weil man hat ja das Gefühl bei den Nachrufen, Bernd Aichinger hat die Branche alleine gestemmt, aber er war ja nicht alleine. Ich meine, Ziegler-Film macht wunderbare, erfolgreiche Projekte. Es gibt noch Oliver Berben, Nico Hoffmann, es gibt ja noch andere Produzenten. Was heißt das jetzt für die deutsche Produzentenszene?
Bernd war ein ausschließlicher Spielfilmproduzent. Wir, die Produzenten, Kollegen, die Sie genannt haben und ich, wir machen Kino und Fernsehen. Bernd hat seinen Weg allein im Kino gefunden und das ist natürlich ein besonders schwieriger Weg. Das muss man sagen, da darf man nicht aufgeben.
Warum ist der schwieriger?
Weil Kinofilme kann man im Erfolg nicht programmieren. Wenn der Bernd das gekonnt hätte, dann hätte man ihn in Hollywood sicherlich auch in Gold aufgewogen. Das kann keiner in der Branche. Aber man muss beim Kinofilm, wo ein großes Risiko, und das ist das, was man sagen muss, Bernd hat immer viel riskiert, wo ein großes Risiko erforderlich ist, wenn der Film dann nicht läuft, wenn er nicht dieses Risiko zurückbringt, dann ist eine Firma schon sehr schnell, kommt die ins Wanken und hat Existenzängste. Und Bernd hat den Weg gesucht, er ist mit seiner Konstantin über eine Aktiengesellschaft in eine Phase gegangen, wo er diese Risiken natürlich auch tragen konnte und anders verarbeiten konnte.
Das heißt, das vergessen wir natürlich als Kinobesucher dann auch ganz häufig. Wir gehen ins Kino, beurteilen einen Film, zucken vielleicht mit den Schultern, empfehlen ihn nicht weiter. Aber was das für einen Druck heißt für einen Produzenten, das ist uns dann natürlich häufig nicht so bewusst. Aber er scheint ja offensichtlich das Richtige gespürt zu haben. Es waren sicherlich auch Flops dabei für die richtigen Kinofilme und für die richtigen Stoffe. Denn er hat ja enorm viele Erfolge produziert. Also Name der Rose, Unendliche Geschichte, ja. Untergang, Bader-Meinhof-Komplex, also deutsche Themen eben auch, wenn man nochmal Untergang und Bader-Meinhof-Komplex nimmt, Christiane F., für den internationalen Markt eben auch.
Ja, weil Sie dürfen auch nicht vergessen, und das finde ich ist, muss man auch sagen, er hat auch eine unheimliche Geduld gehabt. Nehmen Sie mal zwei Stoffe. Rossini hat ewig gedauert, bis der gemacht werden konnte. Und das Parfum war eine Meisterleistung. Alle haben gesagt, der Roman ist nicht verfilmbar. Es war ein Riesenbestseller und es hat viele, viele Jahre gedauert. Und es ist ein Film dabei rausgekommen, der sich sehen lassen kann und der einfach auch zeigt, dass man Unmögliches möglich machen kann.
Und dafür stand er wahrscheinlich. Ganz kurz noch, wenn Sie an ihn denken, was glauben Sie, wo wird er Ihnen ganz besonders fehlen als Kollege?
Ja, ich meine, abgesehen davon, das ist jetzt mal so meine Erfahrung, wir kannten uns ja schon so lange und wenn wir in Restaurants irgendwo saßen an verschiedenen Tischen, dann haben wir uns zugezwinkert und es passierte öfter, dass der Ober ein Fläschchen Shampoos vorbeibrachte und sagte, schönen Gruß und ich wusste, Bernd und ich, wir stießen in Gedanken wieder an. Also nicht, mir wird er natürlich fehlen in den Stoffen, die vielleicht von ihm noch zu erwarten gewesen wären. Ich hätte sehr gerne den 3D-Film gesehen, den er
angekündigt hat. Wann sehen wir wieder was von Ziegler-Film? Gibt es ein Datum?
Ja, doch, Ziegler-Film gibt es natürlich pausenlos im Fernsehen mit vielen Wiederholungen, aber eine Erstausstrahlung und es ist ein wunderbarer Film. Das ist ein Roman von Ruth Maria Kubitschek, den sie geschrieben hat im Fluss des Lebens und dieser Film läuft am 11. Februar in der ARD um 20.15 Uhr und die Hauptrolle spielt natürlich Ruth Maria Kubitschek.
Also ins Kino gehen, aber eben auch Fernsehen gucken. Dankeschön, Regina Ziegler.
Gerne.
Tschüss, schönen Sonntag noch. Ich bin jetzt im Gespräch mit dem Regisseur Dieter Wedel, ein langer Weggefährte. Guten Morgen, Dieter Wedel.
Guten Morgen.
Was war Bernd Aichinger für Sie? Eher ein Kollege, ein Freund, ein Berater?
Also er war kein Freund, so gut kannten wir uns nicht. Aber er war jemand, den ich in seiner Vitalität, in seiner Kraft, in seinem Durchsetzungsvermögen ungeheuer bewundert habe und geschätzt habe. Was er zu Wege gebracht hat, hat halt hierzulande keiner zu Wege gebracht. Er hat den Film internationalisiert, er hat große literarische Themen angepackt und hat sie natürlich auch so zubereitet, dass viele Zuschauer reingegangen sind, was ihm ja eine bestimmte Art von Feuilleton in Deutschland beharrlich vorgeworfen hat. Er hat internationale Stars geholt, also schon ein ganz großer Beweger und Ermöglicher.
Und eben auch einer, der tatsächlich Geschichten erzählen konnte, wie Sie sagen, nicht nur für das nationale, sondern auch für das internationale Publikum.
Ich habe ja auch zum Beispiel er wusste ja, dass er eine ganze Menge Kritiker, besonders hier in Deutschland, hat, die jetzt alle so, da steht man dann auch völlig fassungslos, wie sie jetzt alle wehklagen und Tränen kullern, die alle vor ein paar Monaten noch bei dem Namen über ihn hergefallen sind und immer noch vorgeworfen haben, es wäre alles kommerziell und es wäre alles, vieles wäre ja so verlogen. Es war ja fast bewegend, wie er im letzten Jahr es genossen hat, von der Filmakademie plötzlich doch in irgendeiner Form anerkannt zu werden und einen Preis für sein Lebenswerk zu bekommen, wobei ich damals dachte, das ist ja viel zu früh. Wieso? So ein ganz junger Mann. Und mich hat berührt, wie er berührt war, wie er da sogar mit den Tränen kämpfte. Also ich lese ja auch jetzt dauernd von dem schrecklichen Tod. Ich finde es ein ganz wunderbarer Tod. Sterben müssen wir alle und den Zeitpunkt können wir auch nicht bestimmen. Ich konnte mir Bernd Aichinger niemals als alten Mann, als Opa, als Greis vorstellen. Völlig undenkbar. Mir hat er mal vor 20 Jahren gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich 50 werde. Er war ja von einer ungeheuren Jugendlichkeit. Er stand mitten im Leben. Er hat ein neues Projekt geplant. Er war mit Freunden in seinem Lieblingsitaliener. Seine Frau war dabei. Und dann plötzlich wegzutreten, das ist doch für die anderen, die drumherum sitzen, ist das schrecklich. Aber für den Betreffenden ist das wunderbar und es passt zu diesem Leben. Es ist auch so ein großer theatralischer Abgang. Es ist nicht in irgendeinem Krankenzimmer. Das hätte nicht zu ihm gepasst. Es war mittendrin, zack.
Nun wird immer wieder beschrieben, dass er eben ein Mann war, natürlich auf der einen Seite mit diesem unglaublichen Gespür eben auch für die richtigen Stoffe, aber eben auch ein Mann in der Filmbranche, der in der Lage war, für diese Stoffe auch zu kämpfen. Was war sein Motor dafür?
Ich glaube, das ist einfach, er atmete Film, hat er, glaube ich, mal gesagt.
Ja.
Und das genau betrifft es. Es ist ja keine Arbeit, wenn man das gern macht. Es ist doch auch ein ungeheures Privileg, wenn man in unserem Alter noch mit der großen elektrischen Eisenbahn spielen darf. Die anderen müssen damit 14 aufhören. Wir in unserem Beruf dürfen weiterspielen. Der Max Reinhardt hat mal gesagt, wir können die Kindheit in die Tasche stecken und in das Erwachsensein mit hinüberretten. Das hat Bernd Aichinger ganz sicher getan.
Und dabei umgeben von talentierten Schauspielern, wunderbare Frauen. Sind beide Männer der Frauen. Waren Sie auf dem Gebiet Konkurrenten?
Wir haben uns auch mal überschnitten, ja. Aber das möchte ich jetzt nicht, das ist auch ein bisschen verjährt. Und es hat nicht dazu geführt, dass wir in irgendeiner Form Probleme miteinander bekamen. Das war halt so. Aber ich habe auch seine Weitsicht, zum Beispiel seine berufliche bewundert. Ich weiß, ich habe ihn kennengelernt vor etwa 35 Jahren. Da war ich ganz junger Regisseur. Er war bei der Konstantin schon und da haben wir mal zusammengesessen in der Paris-Bar. Ich hatte gerade Alle Jahre wieder gemacht, waren Dreiteiler und da hat er zu mir gesagt, das ist prima, aber Sie müssen 30 Teile machen, nicht 3, 30, das ist Fernsehen. Ich habe damals gedacht, was für ein Wirrkopf. Und außerdem habe ich ja auch künstlerische Ambitionen. Und ich würde doch nicht plötzlich so eine Massenware machen, 30, unmöglich, war fast beleidigt. Aber er hat das richtig gesehen. Jahre später, als ich den Schattenmann gemacht hatte, hatten wir eine große Vorführung der ersten Teile im Arri. Und anschließend sind Mario Adorf und Heinz Hönig, Günter Strack und Lauterbach, wir sind alle ins Romagna Antica zum Essen gegangen. Bekannt geworden vor allen Dingen durch den Film Rossini von Helmut Dieter. Und plötzlich kam Aichinger und hat das auch gesehen und lud uns auch alle zum Essen ein, weil er auch immer unheimlich generös und großzügig war. Also weil er sagte, nein, ich habe einen guten Film gesehen und jetzt möchte ich mich bedanken. Und dann sagte er zu mir, und jetzt musst du aber aufhören mit Fernsehen. Jetzt endlich Spielfilm, weil mehr kannst du im Fernsehen nicht werden.
Aber Ihre größten Erfolge haben Sie ja auch mit dem deutschen Fernsehen eben auch gefeiert. Und er hat dann ja irgendwann den Schritt...
Die hatten schon den richtigeren Riecher. Mhm. Die haben gesagt, du musst irgendwann aus Deutschland raus, sonst hacken sie ja auch nur noch auf dich, weil hier gibt es so einen Trend. Jeden, der über das Mittelmaß den Kopf hinauszustrecken wagt, der kriegt eins gewitscht. Das ist so. Das wissen wir doch alle. Auf der einen Seite wird beklagt, es gibt keine Stars. Auf der anderen Seite... will man keine Stars.
Ist das der Grund,
warum... Das hat Eichinger erfahren an sich. Also er bekam doch immerfort ein Gewicht.
Und das ist auch der Grund, warum er sich dann nach Los Angeles abgesetzt hat?
Natürlich, klar. Wolfgang Petersen auch. Petersen hatte das Boot gemacht, saß bei der Premierenfeier. Eichinger war Produzent. Bei der Premierenfeier in der Bavaria saß er tief deprimiert auf dem Boden, weil an diesem Tag der Stern... einen entsetzlichen Verriss über dieses schreckliche Machwerk, das Boot, über 5 Seiten geschrieben hatte. Der Film hat sich durchgesetzt, er hat sich international durchgesetzt. Man sieht, man darf es auch nicht so ernst nehmen, aber dass solche Leute immer vorgezogen haben, lieber ins Ausland zu gehen, ich habe nicht den Mut gehabt und bedauere das manchmal sehr.
Glauben Sie, man lernt mit zunehmendem Alter besser dann auch mit den Verletzungen umzugehen? Hat das Bernd Eichinger auch gelernt?
Also der war schon sehr verletzlich. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, mich über Kritiken, die gut sind, nicht mehr so zu freuen, mich dann aber auch nicht mehr so zu ärgern, wenn sie schlecht sind, sondern einfach zu sagen, gut, das ist deine Meinung. Und wenn man die Häme und Bösartigkeit merkt, dann sagt man, ach komm, weg damit. Bernd Eichinger wurde manchmal, also ich weiß, ich habe da mal mit ihm gesprochen, da wurde er ganz weiß im Gesicht. Und ich dachte im Moment, Mensch, wie kann er sich so aufregen? Ich glaube, man macht auch diesen Beruf, weil man geliebt werden möchte.
Iris Berben sagt, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Bernd ist nicht ersetzbar, Bernd Eichinger. Was glauben Sie, wo wird er dem deutschen Film am meisten fehlen?
Also halten zu Gnaden, ich halte das für Schwachsinn. Jeder Mensch ist ersetzbar. Das ist einfach, das sagt man nach einem Tod. Aber Furtwängler ist ersetzbar und Toscanini, der geniale Dirigent, war ersetzbar, weil einfach die Musik weiterging. Man hat nicht aufgehört zu musizieren. Und irgendwann kam dann auch mal wieder ein großer Dirigent. Mhm. Und genauso, Bernd Eichinger wird nicht sofort einen Nachfolger finden. Und natürlich wird man die Lücke spüren. Aber nochmal, auch damit müssen wir leben, glaube ich, jeder von uns. Ist ersetzbar und wird auch irgendwann ersetzt werden. Auch Bernd Eichinger, und das würde er auch selber so sehen. All diese Sätze, die sind so schnell zur Hand, aber sie sind häufig manchmal nicht so ganz durchdacht.
Dieter Wedel, für all Ihre Projekte ganz viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch, Dieter Wedel.
Ich danke. Wiedersehen.
Ich bin jetzt im Gespräch mit der deutschen Schauspielerin Martina Gedeck. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Das deutsche Kino trägt Trauer. Am Dienstag ist Bernd Eichinger verstorben. Wie haben Sie von seinem Tode erfahren?
Ja, ich wurde angerufen am Abend. Ich war vollkommen schockiert und überrascht, denn wir hatten ja, ich wusste, dass er sehr viel noch vorhatte und man hat überhaupt nicht mit so etwas gerechnet. Also es war für mich ein ganz trauriger, schlimmer Abend dann.
Wenn Sie die Augen schließen, Frau Gedeck, und an ihn denken, welche Bilder, welche Momente kommen dann hoch?
Eigentlich sein Lachen. Also ich sehe immer sein lachendes Gesicht, seine große Freude, seine Leidenschaft, die er hatte als Mensch, sein Humor. Also für mich ist es ein ganz positiver Mensch, der auch anderen immer Mut gemacht hat bei uns in der Branche. Deswegen liebten wir ihn auch.
Wenn Eichinger anrief und Sie als Schauspieler, wir haben jetzt im Laufe der Sendung mit vielen Weggefährten, Freunden wie Hack Bohm oder auch Dieter Wedel gesprochen, mit anderen Produzenten. Aber wenn Sie als Schauspielerin uns jetzt vielleicht mal beschreiben könnten, wenn ein Rollenangebot kam von Eichinger, was wusste man dann als Schauspieler? Oder was einen erwartet vielleicht?
Man wusste, dass man sehr, sehr gut aufgehoben ist. Man wusste, dass man auf Händen getragen wurde von ihm. Also er hat unheimlich für uns Mitarbeiter gesorgt und war ein wahnsinnig fürsorglicher Mensch. Man wusste, dass man auf ganz hohem Niveau spielt und dass er einen ernst nimmt in dem, was man tut als Künstler und aber nicht nur eben die sogenannten Stars, sondern auch jeden kleinsten Kabelträger. Man wusste, dass man in einem ganz schönen familialen Umfeld sich bewegt, in dem man sich aufgehoben und zu Hause fühlt.
Aber das
ist für mich so das Wichtigste.
Und das klingt aber so, als wäre das außergewöhnlich in der Branche. Ist das nicht selbstverständlich?
Dass sich ein Produzent so engagiert und so dabei ist, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Da gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen, sich als Produzent zu beteiligen an einem solchen Film. Bei Bernd war es so, dass er präsent war, dass er dabei war, dass er das Gespräch gesucht hat, dass man auch mit Sorgen, Problemen zu ihm kommen konnte. Das ist schon etwas Einzigartiges gewesen in der Form. Also wie er uns, wie er mitmachte eigentlich.
Und was hat er von Ihnen gefordert? Also ein Film ist ja auch immer ein finanzielles Risiko. Sie alle wissen als Kreative nicht, wird es beim Publikum ankommen? Werden Sie dem Zuschauer das schenken und zeigen können, was Sie sich alle erhoffen? War damit von seiner Seite auch eine Erwartungshaltung verbunden?
Oh ja, also er fordert natürlich das Beste, das ist klar. Also er will auch, dass man über schon Erreichtes hinausgeht. Ich glaube, der Abgrund, das Risiko, das Außergewöhnliche, das hat ihn schon immer interessiert und auch das hat er auch verlangt. Also das war für ihn kein Sonntagsspaziergang. Das hat nun auch mit der Extremität der Figuren zu tun, die man spielt. Aber gerade in meinem Fall mit Elementarteilchen und auch Ulrike Meinhof im Bader-Meinhof-Komplex, ich war angehalten, natürlich diese Wege zu gehen und möglichst weit mich rauszulehnen aus dem Fenster. Das wusste ich, dass er das wollte. Das hat ihn interessiert. Das interessiert jeden, der ernsthaft Filme macht, nicht? Aber er war da jemand, der das unbedingt auch immer gesucht hat und unterstützt hat.
Ich weiß, ich glaube, Sie drehen gerade wieder. Ich wünsche Ihnen, Martina Gedecker, einen wunderschönen Sonntag und denke, dass viele Ihrer Momente und die natürlich auch von Bernd Aichinger als Produzent den vielen Filmzuschauern einfach noch in Erinnerung bleiben werden.
Ja, Dankeschön. Das hoffe ich wirklich sehr, weil wir vermissen ihn sehr, sehr stark. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Frau Schäfer. Ja.
Tschüss.
Wiederhören. Tschüss.
Mehr Themen,
mehr Gespräche,
mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.